Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 289. Heute mit der Preview auf den Royal Rumble 2020. Und mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist unser Lieblings-Ex-YouTuber, der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Ich glaube, so wurde ich schon seit über einem Jahr nicht mehr angekündigt, kann das sein?
Ich habe gedacht, so Royal Rumble, Nostalgie, ja. Ne, Euphorie, da muss man mal wieder so in die Schublade greifen hier.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, Rumble steht vor der Tür. Bevor ich gleich mal ganz kurz zu Hinweisen komme hier, wie ist dein Rumble-Feeling? Hast du schon Bock? Bist du heiß? Wir haben Worlds Collide, den Rumble, so viel Wrestling wie lange nicht mehr.
Ja, wir haben ja schon mal gerade so ein bisschen drüber gesprochen, habe ich auch gesagt. Also die Shows jetzt an sich, wenn ich ehrlich bin, haben mich jetzt gar nicht so gehypt. Und ich finde es auch irgendwie trotzdem komisch, dass wir kein Takeover vom Rumble haben. Also klar, wir haben jetzt ja Worlds Collide und Takeover irgendwie im Februar. Aber es ist irgendwie ungewohnt. Muss dann aber sagen, als ich mir heute Morgen SmackDown angesehen habe, war ich so, ja, ist halt irgendwie der Rumble morgen. Aber dann habe ich mir so ein paar dieser WWE-Videos angeguckt, so ja, die 10 besten Returns und bla bla. Und dann habe ich mir gedacht, okay, morgen ist der Rumble, Freunde, ich hab Bock. Und Das ist, glaube ich, auch so der große Vorteil, den die WWE gerade hat, dass der Rumble sich selber einfach sehr gut verkauft, weil es eben der Rumble ist.
Ja, am Rumble hängen sehr viele Emotionen, sehr viele Erinnerungen irgendwo. Ich habe mit David ja noch für Patreon und Steady, für die Supporter, habe ich ja noch das Match of the Week zum Rumble 2001 gemacht. Das ist halt auch ein geiles Ding mit Kane, dem Undertaker, The Rock und Steve Austin. Und generell, da sind ja viele Geschichten entstanden, die auch wirklich Spaß machen. Man erwartet diese Überraschungen, die immer wieder vorkommen. Rumble 2001, Haku ist wieder dabei, King Haku zurück im Ring, der ehemalige oder da noch amtierende Hardcore-Champion von WCW. Egal, doofe Geschichte. Und ich habe auch gesagt, also gerade so im Hinblick auf den Rumble merkt man ja auch, dass so das Wrestling-Fieber, so wieder so, das WWE-Fieber so ein bisschen wieder steigt, weil man hat dann wieder so diesen neuen Anfang, die Road to WrestleMania beginnt und es beginnt eigentlich, zumindest historisch betrachtet, immer die beste Phase des WWE-Jahres, weil man da merkt, dass dann die theoretisch die Fäden Richtung WrestleMania laufen. Das sehe ich aktuell noch nicht so, muss ich dazu sagen. Ich glaube, deswegen fehlt mir auch noch so ein bisschen der Hype, aber ja, im Prinzip ist das eigentlich die beste Zeit des Jahres, weil da eigentlich am meisten passiert. Deswegen haben wir ja auch das Watch-Along zum Rumble 94 gemacht. Also wer da nochmal reinschauen möchte und mit Shaggy und mir zusammen den Rumble 94 schauen möchte, der kann das natürlich da gerne tun. Und ja, generell bin ich mal gespannt, was es da dieses Wochenende erwartet. Im Gegensatz zu dir habe ich auch richtig Bock auf Worlds Collide, weil die
Ich meinte nicht, ich habe keinen Bock auf Worlds Collide. Ich meinte nur, dass es einfach komisch ist. Also ich habe unnormal Bock auf Worlds Collide. Ich habe
wrestlingtechnisch
sogar viel mehr Bock auf Worlds Collide als auf den Rumble, abgesehen vom Rumble-Match. Weil Das, also Worlds Collide, das ist einfach nur geil, was da ansteht mit Ilya gegen Finn und DIY gegen Mustache Mountain und Imperium gegen Era. Also ich habe unfassbar viel Bock da drauf. Nicht, dass du mich falsch verstehst.
Okay, gut, dann klang das ein bisschen anders. Nee, ich habe halt auch richtig, richtig Bock drauf. Also die Matches, die du da angesprochen hast, sind auch die Dinger, die mir da so einfallen würden. Das sollte eine richtig klasse Veranstaltung werden. Und lass uns doch gleich mal hier einsteigen mit der Preview zum Royal Rumble, also Worlds Collide, schenken wir uns ein bisschen, da machen wir einfach morgen die Review, da ist dann der Chris hier bei mir, der ist ja ein Verfechter von NXT UK und der englischen Wrestling-Szene, deswegen übernehmen wir beide das dann und dann beim Rumble bündeln wir die Kräfte, die wir hier haben und dann bin ich, der Kai und der gute Chris dann auch zugegen, machen es dann wieder zu dritt und der Esel nennt sich selbst zuerst, deswegen ne? Und so. Dann starten wir mal durch hier mit der Card. Fangen wir einfach mal beim WWE United States Championship Match zwischen Andrade und Humberto Carrillo an. Also da haben wir ja zuletzt das Leitermatch gesehen zwischen Andrade und Rey, was Andrade ja für sich entscheiden konnte und danach das Comeback von Humberto Carrillo, der hier für Rey den Save gemacht hat, mit der Maske, sich abgezogen hat, wo er plötzlich aufgetaucht ist. Andrade ist noch nicht so ewig lange US-Champion und ich finde, er sollte ihn noch ein bisschen tragen. Hier sehe ich eher einen heelischen Sieg von Andrade, aber ich erwarte mir ein richtig gutes Match. Wie sieht es bei dir aus?
Ich sehe das genauso wie du. Also ich finde es auch schön, dass Andrade jetzt ein bisschen den Push bekommt, den er auch irgendwie wrestlingtechnisch verdient. Weil ich weiß ja noch, dass ich glaube, es war wirklich vor 2 Jahren, als ich in London war, da hatte er sein Main-Roster-Debüt und ist dann ja doch irgendwie relativ lange rumgedümpelt. So ein bisschen auch wie ein Keith Lee bei NXT. Da war irgendwie immer da, aber da ist nichts passiert. Und jetzt so nach über einem Jahr tut sich da mal was, auch bei einem Andrade. Ja. Ich muss aber sagen, also ja, ist auch ganz gut, dass jetzt ein Carrillo sein Match beim Rumble bekommt. Aber eigentlich wäre als Seller und auch als Hype auf den Rumble geiler gewesen, das Andrade-Rey Mysterio-Leiter-Match beim Rumble zu haben.
Ja.
Ich glaube halt jetzt wirklich, dass es könnte so ein Match sein, was in der Pre-Show untergeht, auch wenn es gutes Wrestling ist. Aber ein Carrillo, der ist den Fans trotzdem noch irgendwie egal. Klar, da arbeitet man jetzt natürlich dran, irgendwie, dass der so ein gewisses Standing bekommt. Und ich habe echt die Befürchtung, dass du da gutes Wrestling hast von einem sehr schönen Publikum. Weil er zu keinem irgendwie ein Bezug da ist. Andrade ist irgendwie der Böse, sagt man so, ja, okay. Und Carrillo ist den Großteil der Leuten, glaube ich, einfach egal. Leider.
Das stimmt, ja. Wobei ich sagen muss, das habe ich auch im Magazin ja schon kurz erwähnt, dass gerade jetzt bei dem Return hatte ich das erste Mal so das Gefühl, so ja, da brennt was in ihm. Also da hatte ich so diesen ersten Funken, wo man sagen kann, ja, vielleicht erwächst da ja was. Das ist ja durchaus jemand, der bringt ja was mit, aber ich glaube, der muss das noch finden, was ihn besonders macht. Weil ansonsten ist er eben einfach nur ein weiterer guter Wrestler und das ist er ja zweifellos. Aber ihm fehlt noch dieser It-Faktor, wie man so schön sagt. Also das Ding, was einen dann wirklich in ihn emotional investieren lässt. Das fehlt mir bei ihm noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass man das noch aus ihm rauskitzelt. Hier hat man das schon, wie ich finde, so ein bisschen geschafft, aber ich finde, es wäre auch noch zu früh. Zum einen, dass Andrade hier seinen Titel verliert und zum anderen, dass Humberto Carrillo den Titel gewinnt. Also ja. Ich glaube, das sollte man sich noch ein bisschen aufheben. Ich erwarte mir trotzdem ein richtig gutes Match erneut. Wir haben die beiden schon gegeneinander gesehen. Das wird ein gutes Match.
Die Matches gegen AJ waren ja auch gut von Carrillo. Und ich finde, du merkst ja, also sorry, um einmal kurz uns zu unterbrechen, du merkst ja auch irgendwie eine Sache, die man loben sollte in den letzten Wochen und Monaten, nennen wir es mal die Handschrift von einem Paul Heyman, dass wirklich versucht wird, Charaktere wie ein Carrillo oder auch ein Buddy Murphy oder auch AOP, ich finde, man bekommt mit, wenn man jetzt so 3 Monate zurückguckt, wie Leute Schritt für Schritt aufgebaut werden. Und das, also jetzt gerade, wenn du dir jetzt einen Buddy Murphy anguckst oder sowas auch, und ein Carrillo geht ja in die ähnliche Richtung. Von daher macht es schon Sinn, ihm hier sein Match zu geben.
Ja, also Raw generell hat sich ja durchaus in den letzten Monaten in eine positive Richtung entwickelt. Hat nicht mit einem großen Knall, sondern es geht ganz langsam Schritt für Schritt. Zugleich muss ich halt sagen, dass ich finde, SmackDown in eine andere Richtung entwickelt hat.
Das ist wahr.
Irgendwo. Das ist das Merkwürdige. Aber ja, man hat versucht, hier ein paar neue Leute aufzubauen. Andrade gehört eben auch dazu. Buddy Murphy hat da jetzt vielleicht auch erstmal seinen Spot gefunden. Auch wenn ich mit der Rolle in diesem Tag-Team jetzt mit Seth Rollins, das finde ich ein bisschen komisch, weil man hat doch eigentlich in der Gruppierung ein etabliertes Tag-Team. Warum gewinnen dann die beiden Einzel-Wrestler die Tag-Team-Titles? Aber sei es mal dahingestellt. Trotzdem, also man sieht da durchaus die Handschrift. Humberto Carrillo sehe ich auch langfristig als jemand, der in der Midcard durchaus den Titel tragen kann und der hier einfach ja eine gute Rolle spielen kann. Als Babyface von mir aus auch. Und ich weiß nicht, wie er als Heel agieren kann. Aber das ist jemand, dem gehört hier auf jeden Fall die Zukunft, aus dem kann Star werden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist erstmal Andrade für mich der den Titel hier halten sollte. Und vielleicht sogar bis WrestleMania und dann vielleicht auch da ein spektakuläres Match haben wird. Deswegen, mein Pick ist Andrade.
Ja, meiner definitiv auch.
Sehr gut. Dann lass uns weiter auf der Card springen. Wir haben ja einiges vor uns, um es mal so auszudrücken. Wir haben auch noch ein wunderbares Singles-Match, Kai. Shorty G gegen Sheamus. Sheamus ist vor einigen Wochen zurückgekehrt, hat Shorty G attackiert, während dieser von Revival ein bisschen durchgeknetet worden ist. Ja, und jetzt haben wir eine Fehde zwischen den beiden. Was sagst du denn dazu?
Ich kann nicht verstehen, warum man Sheamus und Cesaro nicht wieder zusammengepackt hat. Also, weil die Fehde, also sagen wir es, wie es ist, das ist schon echt scheiße. Das ist irgendwie uninteressant. Ich glaube, ehrlich gesagt, das bringt keinem von beiden was. Also so, wenn jetzt Shorty G gewinnt, ja gut, dann ist er Shorty G, der gegen Sheamus gewonnen hat. Wenn Sheamus gewinnt, dann hat eben Sheamus gewonnen. Ich glaube, das Match wird am Standing von beiden gar nichts ändern, außer vielleicht einen der beiden noch ein bisschen schlechter dastehen zu lassen. Und ich sag mal, dieses, ja, die Division, die ist soft und bla bla, das hatten wir jetzt schon mehrfach und teilweise auch in besser. Also ich meine, das ist ja so ein bisschen auch die Drew McIntyre-Masche gewesen und die Finn Balor bei NXT-Masche gewesen. Ich finde, mit The Bar hattest du ein echt gutes Tag-Team, worauf die Leute auch Bock hatten. Und gerade in einer Zeit, wo die Tag-Team-Division dann doch irgendwie zeitweise sehr dünn besetzt ist, hättest du The Bar als etabliertes Tag-Team da ohne Probleme wieder reinschmeißen können.
Ja, also mir gibt das Match auch gar nichts. Wenn ich jetzt ganz positiv bin, sage ich, oh ja, wenigstens haben die beide eine Story. Also man versucht ja durchaus, mit und Undercardern jetzt auch wieder Fäden und Geschichten zu geben. Problem ist, diese Fehde und Geschichte ist halt scheiße, wie du schon gesagt hast. Also die zieht einen überhaupt nicht.
Ja,
auch diese ersten Promos dann, als die beiden sich dann da Backstage getroffen haben, ich glaube, das war bei der vorletzten Ausgabe, wo es dann irgendwie hieß, ja, ich habe dich gesucht, aber ich habe dich nicht gesehen, weil du so klein bist. Haha, verstehen sie, weil sie klein sind.
Ja, also alles so Sprüche, die halt Olaf sein Leben lang schon
hören muss. Genau, vielleicht nervt es mich auch deswegen. genau. Aber das sind auch Sprüche, die wir auch von Baron Corbin halt eben schon tausendmal gehört haben.
Eben.
Und das ist einfach so,
eben.
Wir tauschen den einen größeren Mann gegen den anderen größeren Mann aus. Der eine ist halt ihre, der andere ist halt der böse Biker-Typ oder jetzt der König. Aber im Endeffekt sorgt es halt eben auch, da bin ich auch bei dir, es sorgt nicht dafür, dass dadurch das Ansehen in irgendeiner Art und Weise der beiden steigt, sondern die haben jetzt halt eine Fehde. Es wird keinen großartig interessieren. Und es gibt in meinen Augen hier zwei Varianten, wie dieses Match enden kann. Entweder, das wäre meine favorisierte Variante, ein Sheamus muss hier eigentlich gewinnen, der ist gerade erst wieder zurückgekommen, der muss jetzt eigentlich hier ein Ausrufezeichen setzen. Oder ein Sheamus ist so überheblich, dass ein Shorty G ihn am Ende einrollt. So.
Ja, ganz genau. Sehe ich genauso. Da gibt es irgendwie so einen Bro-Kick und Shorty, ich sage einfach Chad Gable, ganz ehrlich. Und Chad Gable duckt sich und macht dann so einen Schoolboy und dann, oh, gewonnen. Und dann guckt Sheamus so, nee, ich habe verloren, bla bla. Und dann gibt es danach noch einen Bro-Kick. Und dann, ja, das sind die zwei Möglichkeiten. Ich bin aber für Variante 1, dass Sheamus gewinnt, dem einfach den Kopf wegtritt und dann ist gut.
Ich bin dann mal aus Prinzip dagegen und sage, der kleine Mann macht das aus Sympathie für
Solidarität.
Für die kürzer geratenen. Ja, machen wir weiter. Also wir haben bis jetzt noch keine Kickoff-Show hier angekündigt bekommen. Wir nehmen den
aber
Podcast.
Die beiden sind es.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, den Podcast nehmen wir hier am Samstagvormittag auf. Es ist gerade 11 Uhr. Die beiden Matches sehe ich auf jeden Fall sehr stark als Kandidaten, die da durchaus auch drin auftauchen könnten. Genau.
Ich muss da auch noch sagen, dass ich, wie du gesagt hast, dass wir jetzt am Samstagmorgen aufnehmen, dass ich auch eigentlich fest damit gerechnet habe, dass wir noch Braun gegen Shinsuke bekommen.
Ja, ich auch.
Also wer weiß, vielleicht kommt's noch.
Möglich ist das, vielleicht kriegen wir das noch spontan da irgendwie mit rein, das muss man mal sehen. Aber ja, das sind auf jeden Fall die beiden heißesten Kandidaten für die Kickoff-Show. Plus, ich finde auch, dass, auch wenn es ein Damen-Title-Match ist, auch Bayley gegen Lacey Evans, um mal den Sprung hier zu wagen, hat für mich, obwohl es um die WWE SmackDown Women's Championship geht, hat für mich so ein bisschen das Potenzial, dass man das in die Kickoff-Show schieben könnte, so als das letzte große Match. Und dann bekommen die halt nochmal ihre 10, 12 Minuten irgendwie in der Kickoff-Show. Wäre auch möglich. Jetzt frage ich dich aber erstmal, wie hat dir die Geschichte bis hierhin gefallen? Der Faceturn von der Lacey Evans, Bayley und Sasha wieder als die Bösen. Wie hat dir es gefallen bis hierhin, die Fehde?
Ich wollte gerade sagen, wenn man dir vor 6 Monaten gesagt hätte, pass auf, beim Rumble, Bayley gegen Lacey Evans, Lacey Evans Face, Bayley Heel. Hättest du da auch gesagt, nee, auf keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen. Und muss trotzdem sagen, ich fand Lacey Evans war immer ein sehr natürlicher Heel. Also die hat ihre Rolle sehr gut gespielt. Ich muss trotzdem sagen, jetzt mal unabhängig von Overacting und ich weine bei meinen Promos fast.
Immer.
Immer, wie dauerhaft.
Sogar bei The Bump. Also sie war ja dann auch bei The Bump zu Gast und da hat sie auch fast geheult.
Ja, aber sehr nah am Wasser gebaut auch.
Ja, vielleicht doch mit Ric Flair verwandt oder so, ich weiß nicht.
Wirklich, fängt dann sogar an zu bluten aus der Stirn einfach so. Das die Face-Rolle trotzdem insofern gut passt, durch dieses Jahr, die war ja bei der Army oder Marines oder sowas, also irgendwie sowas, da war sie ja und das passt ja bei Amerika und dann hier, ich bin eine Mutter und ziehe mein Kind groß, aber ich gehe auch arbeiten, das ist ja so ein bisschen dieses, diese Empowerment-Storyline, sage ich jetzt mal, was sie auch wirklich versucht, so dieses, ja, wir können alles schaffen, so, ist egal, hat wie sie auch gesagt hat, so, was für Karten man am Anfang vom Leben bekommt, so, es liegt an euch daraus, so, ihr könnt auch das Deck neu mischen und das erreichen, was ihr wollt. Also ja, dieses Wein ist super cringy, um es zu sagen, aber ich muss trotzdem sagen, dass die Face-Rolle ihr mehr steht, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Und bei einer Bayley muss ich auch sagen, dass ich die Heel-Rolle irgendwie nicht wirklich fühle.
Ja.
Weil das wirkt so ein bisschen so, ja, ich bin jetzt 15 und jetzt schneide ich mir meine Haare ab und färbe die schwarz. Und jetzt bin ich so voll, wie heißt das, grudge-mäßig oder sowas? Jetzt bin ich so ein bisschen
Grunge.
So ein Emo-Grunge. Na, wie heißt es? Grunge.
Grunge.
Grunge. Ja,
Alter,
sie ist grunge-mäßig. Also ein bisschen
grün-mäßig, wärst du grün.
Ja, deswegen, ich sei ja ein bisschen grün geworden. Nee, aber das wirkt so dieses, ja, ich bin jetzt so, ich ändere mich jetzt komplett, ich schneide mir meine Haare, färbe die schwarz und jetzt bin ich auf einmal böse. Das ist, keine Ahnung. Also, ich finde, Heel Bailey ist nicht so glaubwürdig.
Ich fand jetzt den Brawl, den wir zuletzt bei SmackDown gesehen haben, der beiden, fand ich ganz ordentlich. Auch, dass es dann nochmal Backstage gegangen ist, um ein bisschen zu zeigen, hier, darum ging's. Das hat dann damit geendet, dass ich es albern fand, als dann Lacey Evans, dann, als dann wieder zurück in den Ring gegangen ist, die ganze Zeit ihren Schuh in der Hand gehabt hat. Das hat mich da schon so ein bisschen gestört. Ich finde die Fehde der beiden ganz okay. Also Lacey Evans hat ja auch zuvor schon mal gezeigt, dass sie eben diese Army-Mom-Rolle ganz gut verkörpert hat. Auch bei NXT war das ja der Fall, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Ist nicht meins, aber ich glaube, das ist ein sehr amerikanisches
Gimmick. Ja, eben, genau. Das
und ich habe auch gerade gedacht, make Lacey Evans great again irgendwo. Bailey finde ich okay, aber ist jetzt auch für mich kein Grund, um einzuschalten. Aber sie braucht auf jeden Fall eine Charakterentwicklung.
Auf jeden Fall.
Also irgendwie eine Veränderung brauchte es. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen zurückhaltend. Die Feder an sich lässt mich relativ kalt. Ich finde, den Aufbau kann man so machen. Das wird aber auch ein Match sein, was sich wirklich, dass die beiden müssen sich sehr bemühen, glaube ich, damit die Zuschauer und damit auch ich da wirklich mit reinkommen werden. Und ich bin da wiederum gespannt, ob eine Sasha Banks vielleicht noch eine Rolle spielen könnte. Also ob die noch irgendwie eingreifen würde, wenn es dann wirklich eng würde. Eigentlich muss eine Bailey hier eben gewinnen, damit sie auch einfach gestärkt wird in dieser Heel-Rolle. Und Lacey Evans ist noch nicht so weit, genauso wie bei Andrade und Umberto.
Genau, ja, also sehe ich genauso wie du. Von daher tippen wir hier beide auf Bailey.
Genau, ich tippe noch darauf, dass Sasha Banks sich hier noch irgendwo einmischt, also da wird es noch ein bisschen drumherum geben, aber grundsätzlich können wir das erstmal so belassen, glaube ich. Machen wir weiter, wir haben das, was nehmen wir denn als nächstes? Komm, nehmen wir mal hier das False Count Anywhere Match zwischen Roman Reigns und Baron Corbin.
Da muss ich jetzt direkt anfangen, das ist mir egal, da grete ich jetzt einfach rein.
Das Geile ist, ich wollte dir gerade eigentlich auch von mir aus sofort die Karten zu spielen hier.
Sehr schön, also erstens, die Fehde geht viel zu lange. So, wir haben eine Story, aber die geht gefühlt schon 3 Jahre. Und da wird auch dann wieder viel mit Hundefutter gearbeitet und hier und da. Und das wird auch, ich glaube, da hat einfach jemand auch viel zu viel bestellt. So hat irgendwie eine Palette wollte der bestellen, hat da irgendwie noch eine Null dran gemacht, haben gesagt, ja, keine Ahnung, dann machen wir es einfach jetzt jede Woche mit dem Hundefutter. So, was weg muss, muss weg. Und was ich nicht verstehe, klar, Usos sind wieder da, ist eigentlich ganz schön, dass die Usos wieder da sind, weil ich mag die Usos, gutes Tag-Team. Unabhängig davon, dass die sehr viel betrunken Auto fahren, Jeff Hardy-Style. Aber was ich nicht verstehe ist, du hast dann hier dieses Match und du weißt, Roman kämpft gegen Baron Corbin und immer mischen sich Dolph Ziggler ein oder Robert Root, wenn er nicht gerade wieder suspendiert ist. Und dann sagt er, ja, also als Match machen wir False Count Anywhere, damit auch schön die anderen eingreifen können. Dann hätte ich doch gesagt, nee, komm, wir machen jetzt mal Corbin Steel Cage Match, wir beide, du kommst nicht raus und dann gibt es richtig Kasala. Also das macht gar keinen Sinn. Das hasse ich.
Kann ich komplett nachvollziehen. Es lässt natürlich einen Roman Reigns hier total dumm aussehen.
Ja, ne? Also so, ach ja, also von der Wand bis zur Tapete gedacht.
Ja, also es macht von vorne bis hinten keinen Sinn, dass wir hier eine False Count Anywhere Match haben. Es macht auch keinen Sinn, dass sich Baron Corbin darüber geärgert hat, dass er es hier rausgeht. Weil die Story ist ja die ganze Zeit, dass eigentlich Corbin, Ziggler und Root einen Roman Reigns hier mit der zahlenmäßigen Überlegenheit hier an die Wand pressen und ihn, Hundefutter und ihn demütigen und zusammenschlagen und so weiter und so fort. Klar, die Bloodline hat sich dann wiedergefunden. Trotzdem, es macht keinen Sinn. Es wird ein riesengroßer Brawl werden. Man wird sich einmal quer durch die Arena hier prügeln. Es werden auch garantiert die Usos eingreifen. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass das eine unterhaltsame Geschichte werden wird. Problem auch hier, diese Fehde hätte schon längst beendet werden müssen, weil das lief jetzt schon so lange und kein Match der beiden hat jetzt wirklich überzeugt. Also das TLC-Match der beiden jetzt zuletzt war nicht besonders geil. Die ganze Fehde ist irgendwie ausgelutscht. Wir haben die jetzt so oft gegeneinander in verschiedensten Paarungen gesehen. Es fühlt sich so ein bisschen so an, als müsste man die Geschichte jetzt einfach noch bis hierhin ziehen, damit danach ein neues Programm gestartet werden kann. Und dadurch verliert dieses Match natürlich auch extrem an Attraktivität und an Reiz. Ansonsten, ja, ich könnte mir hier eigentlich, ich denke, dass hier Roman Reigns eigentlich gewinnen müsste. Oder er wird nochmal attackiert und geht verletzt in den Rumble. Und dann kriegt er diese Underdog.
Das ist Underdog wegen Big Dog. Das ist wirklich meine Befürchtung übrigens, weil man kann es ja schon ein bisschen vorgreifen. Das war ja erst deine Meinung und dann hast du es mir gesagt und ich hatte sehr viel Angst und Albträume, dass vielleicht Roman den Rumble gewinnen könnte. Und wenn dann hier ein Rumble aus einem False Count Anywhere Match kommt und dann das Ding trotzdem noch gewinnt, ne, dann ist es noch viel, viel beschissener. Und das wird dann auch, ich sag, wie es ist, das wird kein gutes Ende nehmen, wenn er das Ding gewinnt. Weil mit dieser Roman Reigns, King Corbin-Fehde, hast du den so ein bisschen aus dem Main-Event-Picture genommen und sagst dir, ja, okay, so die Leute hassen den nicht mehr so ganz. Und wenn er jetzt den Rumble gewinnt, ne, dann ist, glaube ich, wieder ganz, ganz schnell der Roman Reigns-Hasszug gestartet.
Der läuft jetzt ja schon ein bisschen so.
Ja,
das muss man auch mal dazu sagen, ne?
Ja, das stimmt auch.
Also, man merkt halt eben, dass man jetzt wieder versucht, einen Roman Reigns so extrem zu pushen. Auch in der Darstellungsweise ist es ja wieder sehr in diese Richtung, wie wir es auch schon vor ein paar Jahren gehabt haben. Das ist nicht klug. Das ist nicht klug, wie man ihn da momentan einsetzt. Weil wenn du den Leuten einen Charakter so ins Gesicht drückst, dann läuft das auf kurz lang darauf hinaus, dass es wieder Buhrufe geben wird. Die sind nach wie vor da, aber deutlich leiser, als wir das schon mal gehört haben. Das ist die große Gefahr, die ich hier sehe. Ich habe gerade noch ein anderes Schreckensszenario im Kopf ausgemalt, weil es ja False Count Anywhere ist, können die beiden sich ja theoretisch auch so weit prügeln, dass sie quasi für die Augen der Kameras unsichtbar sind. Weißt du, die beiden oder die sechs prügeln sich oder die beiden prügeln sich, sind auf einmal weg und man sagt, oh nein, was ist passiert? Und dann, okay, die Show muss weitergehen, dann geht die Show weiter und das Match endet dann im Rumble.
Boah,
dann
so, oh krass, ey, hatten wir noch nie. Ja, also das ist auch sehr wahrscheinlich, das wollte ich auch erst sagen, das ist wirklich sehr wahrscheinlich.
Schwierige Sache, das ist ein Match, das hat man eigentlich zu spät gebracht und in dieser Konstellation ergibt es einfach keinen Sinn. Cage-Match hätte ich hier verstehen können, aber alles andere, False Count Anywhere, wirkt einfach sehr konstruiert. Entsprechend hoffe ich einfach, dass das Match, dass wenigstens diese Fehde dann nach diesem Match endet, endgültig.
Aber jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ich glaube, das wird wirklich der Grund sein, warum es ein False Count Anywhere-Match ist, dass das Match im Rumble endet.
Ja.
Also weil dann kann sagen so, oh, guck mal, hier, das und das. Ja, ich bin mir jetzt gerade zu 90% sicher, dass es genauso passieren wird.
Ja, also, da, ich bin halt einfach diese Fehde leid. Und ich hoffe einfach, dass das danach vorbei ist mit dieser Fehde. Ja, was haben wir noch? Wir haben noch das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Asuka. Das hat sich ja im Nachgang von TLC hier aufgebaut zwischen den beiden, diese Fehde, ne? Becky Lynch wollte Asuka haben, dann hat sie Asuka gekriegt, hat den Mist von Asuka ins Gesicht bekommen. Ich muss sagen, die Fehde macht mir Spaß. Ich finde, Asuka präsentiert sich hier gut. Ich finde auch eine Kairi Sane präsentiert sich auch nach wie vor sehr gut. Ich mag die unheimlich gern, auch in dieser Heel-Rolle, die sie jetzt spielt. Und das ist das erste Mal seit langem wieder, dass ich auch Bock auf richtig Bock auf einen Match von Becky Lynch habe, weil davor war sie für mich so ein bisschen rumgedümpelt. Wie ist es bei dir?
Ich finde erstmal den Satz, die hat den Mist von Asuka ins Gesicht bekommen, sehr, sehr witzig. weil das nach Sex klingt.
Was?
Und nee, also das ist ja so ein bisschen das Rematch von letztem Jahr. Das finde ich ganz gut. Und
stimmt.
Da hat es ja auch Spaß gemacht. Da hat dann ja Asuka letztes Jahr gewonnen und Becky danach den Rumble-Sieg geholt. Und die beiden können ja wirklich gut wrestlen. Da sind ja mit auch die besseren Wrestlerinnen oder mit die besten Wrestlerinnen, die WWE zu bieten hat, so im Main-Roster. Von daher finde ich das, also ist ein Match, auf das ich mich freue, sogar von der Main-Card mit am meisten freue, weil da auch irgendwie die Story passt. Ich finde es gut, dass Asuka jetzt so eine neue Rolle bekommen hat, auch so dieses Heelische, was du auch bei einer Kairi Sane gelobt hast. Ich finde, das passt, weil Asuka jetzt irgendwie so ein bisschen mehr für was steht als vorher, weil vorher war sie für mich irgendwie immer nur Asuka und jetzt ist sie wenigstens so ein bisschen die böse Asuka. und ja, ich glaube, die beiden werden hier ein gutes Match rausreißen und ich muss auch sagen, ich finde es relativ schwer zu tippen, wer gewinnt, aber ich würde mich auf eine Becky Lynch festlegen an dieser Stelle.
Ich glaube, dass man mit Becky Lynch Richtung WrestleMania gehen wird, weil die einfach der größere Name ist als eine Asuka. Und ich glaube, man möchte Richtung WrestleMania eine große Damenfehde promoten und präsentieren. Und ich glaube, dafür musst du Becky Lynch als Champion haben. Weil allein durch den Aufbau im letzten Jahr und auch, dass sie jetzt dann quasi dann nochmal zu WrestleMania, damals Champion, ein Jahr Champion, dadurch hast du diesen Charakter gefestigt. Ich glaube, dass sie hier aber angreifbarer wirken wird, als sie das vielleicht auch noch in den letzten Matches irgendwie gewirkt hat. Also generell diese Fehde, finde ich, erweitert das Gimmick von Becky Lynch so ein bisschen. Also sie ist ein bisschen verletzlicher geworden, zugleich auch ein bisschen aggressiver wieder geworden. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt. Diese Überheblichkeit, die sie dann immer wieder an den Tag gebracht hat, fand ich ein bisschen anstrengend, die Sache mit Seth Rollins, lassen wir die ganzen gar unter den Tisch fallen. aber das war wichtig auch für den Charakter von Becky Lynch und deswegen glaube ich auch, dass man sie hier siegen lassen wird. Und Asuka wird hier gut aussehen und der schadet auch die Niederlage nicht, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also die hat ja schon hier in der Fehde auch relativ die Kontrolle, muss man sagen. Also sie war immer der Aggressor und insofern glaube ich, dass man sagen kann, Becky Lynch wird hier gewinnen und dann wiederum glaube ich, dass sie eben durch den Rumble-Sieger bei den Damen entsprechende Herausforderin bekommen wird. Und das wird dann die Fehde sein, die wir dann in Richtung WrestleMania bekommen und das kann ich mir mit Asuka sehr schwer vorstellen. Also was glaubst du, also gerade in Richtung auf WrestleMania, Asuka Main Event? Oder
nee, also Main Event wird sowieso Roman Reigns, also da können wir uns schon mal festlegen. Ja, ich glaube schon, das werden wir ja gleich auch beim Women's Rumble nochmal drauf eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass das Ding dann irgendwie eine Charlotte Holt gegen Becky Lynch kämpft, weil es dann wirklich zwei der Besten sind und eine Charlotte auch einfach dahin gehört. Klar, ist halt so ein bisschen auch diese Roman Reigns-like, aber die Frau ist eben sehr gut im Ring, also eine Charlotte. Von daher wird Becky gegen Charlotte Sinn machen. Die Frage ist, was macht eine Ronda Rousey gerade?
Ja.
Also so, will sie noch schwanger werden? Ist sie schon schwanger oder?
Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt letzt keine Schwangerschaftstests mehr von ihr zugeschickt bekommen.
Ach, nicht mehr?
Nee.
Weiß ich ja nicht.
Werden wir sehen. Ist ja eins der heißen Gerüchte, dass da eine Ronda Rousey eventuell auftreten würde.
Dass du dann vielleicht bei Mania das so One-on-One-Match bekommen würdest zwischen Becky und Rousey, was es ja nicht gegeben hat. Und dieses relativ doofe Finish beim letzten Main-Event.
Das stimmt. Aber dann lass uns doch, also Asuka gegen Becky Lynch, tippen wir beide auf Becky Lynch, richtig?
Yes.
Dann lass uns doch jetzt hier mal so den Twist machen und dann springen wir einfach mal hier zum Damen-Rumble. Also das große Damen-Rumble-Match, was wir dann hier eben noch vor uns haben. Da sind relativ wenig Talents bis jetzt angekündigt, weil während beim Herren-Rumble 27 angekündigt sind von 30, sind es bei den Damen nur 9 von 30. Das finde ich schon sehr ungewöhnlich. Und natürlich, du hast gerade schon den Namen Charlotte erwähnt, mit sehr, sehr großem Fokus auf Charlotte hier in der ganzen Geschichte.
Ja, und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, so vor 2 Jahren, ich glaube, da war ja der erste Women's Rumble, wenn ich mich nicht täusche. War es vor 2 Jahren? War es 18?
Das müsste der, ja. Ich glaube, das ist jetzt der dritte.
Ja, genau. Und die Sache ist nämlich, beim ersten haben wir auch gesagt, ja, sind wenig Frauen, die mussten viel von außerhalb holen oder irgendwelche von NXT reinschmeißen. Und dann im letzten Jahr hatten sie dann ja doch schon viele Frauen angekündigt. Da hat man gedacht, okay, so beim ersten Rumble, da mussten sie es halt irgendwie auffüllen, weil die Division noch nicht da war. Beim zweiten hatten sie dann schon viel, viel mehr eigene Leute. Jetzt stehst du irgendwie wieder da, wo du beim ersten Rumble standest, wo du sagst, ja, im Main-Roster ist es relativ mau. Wir müssen jetzt mal, also weil mit diesen neuen Leuten, also mit diesen neuen Frauen, sind ja fast alle Frauen aus dem Main-Roster drin. Kann das halt hier und da ein paar, die verletzt sind oder sowas. Dass du jetzt wieder darauf angewiesen bist, dann irgendwie vielleicht nicht All-Stars zu holen, aber dass du sagst, wir müssen uns ganz stark an NXT und NXT UK bedienen.
Das wird es, glaube ich, auch werden, dass man sich hier wirklich viel mehr Talent, also man wird es hier deutlich stärker durchmischen. Man wird ein paar bekannte Gesichter noch mit reinholen irgendwie. Man wird aber auch vor allem natürlich Gesichter von NXT mit reinholen. Da gehe ich fest von aus. Und du hast ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Du hast eine Ronda Rousey als Favoritin genannt, du hast eine Charlotte als Favoritin genannt. Ich schmeiß hier eine Shayna Baszler mit in den Pot. Und ich sag dir, Shayna Baszler wird das Ding hier gewinnen, weil das der konsequente Aufbau aus dem Booking von der Survivor Series gewesen ist. Auch weil man dadurch auch NXT nochmal gut promotet. Das ist die Show, die das Damenwrestling groß macht, die das große Damenwrestling großen Performances da hat, die großen Talente da eben hat. Eine Shayna Baszler hat bei NXT alles erreicht, was er erreichen konnte. Ne? Eine Rhea Ripley ist jetzt da Champion, hat quasi die Fackel übernommen. Shayna ist prädestiniert dafür, den Rumble hier zu gewinnen. Und das ist mein Pick, ganz klar, dass sie das hier eben machen wird. Und was dann dazwischen passiert, das ist im Endeffekt nur aufgeloppt. Und da erwarte ich mir ein paar Rückkehrerinnen, vielleicht auch hier und da noch mal so außer Undercard noch irgendwie jemand, der damit reinmischen kann. Und dann eben auch noch, ja, so ein paar Allstars, sage ich mal. Vielleicht sehen wir auch noch mal eine von den Bellas, die dann da reinkommen, um sich noch einen Pop-up zu holen oder sonst irgendwas.
Was hältst du vom Page-Gerücht?
Fände ich spannend, glaube ich aber nicht dran.
Weil momentan muss ja jeder, der eine Nackenverletzung hat, einfach wieder zurückkehren ins Wrestling anscheinend.
Ja, fände ich spannend, aber warum? Also für welchen Zweck? Also würden sie dann langfristig wieder zurückkehren oder sonst irgendwas?
Keine Ahnung, habe ich Löcher in der Hände? Also,
ja,
aber ich weiß nicht. Das halt irgendwie, ich weiß nicht, woher es auf einmal kommt, dass, also ja gut, vielleicht ist auch einfach dem Rumble geschuldet. Aber dass dann wieder gesagt wird, der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück, die dann schon ihre Karriere aufgrund von Verletzungen beendet haben. Das ist irgendwie wieder so diese Wrestling-Fan-Mentalität, wo man sagt, ja, wäre schon irgendwie toll, aber jetzt rein logisch gesehen wäre es eigentlich nicht gut. Also da werden wir ja auch gleich, glaube ich, beim Männer Rumble nochmal drüber sprechen, wenn wir über das Thema Edge reden.
Ja, genau. Das ist ja sowieso. Aber bei den Damen, um mal hier beim Thema zu bleiben, also da sehe ich als heißesten Pick eben, als Siegerin, kann ich mir da wirklich nur Shayna Baszler vorstellen. Ich finde, Ronda Rousey fände ich natürlich so als Impact vor WrestleMania, wäre natürlich auf jeden Fall da. Also da hätte es wieder einen Hype auf jeden Fall. Ich weiß, ja, ne, und eine Paige wäre halt cool, wäre ein cooler Moment irgendwo, aber ob man das dann nochmal machen wird, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ansonsten kann ich mir eben da keine vorstellen. Also eine Charlotte, klar, ist so die etablierte Nummer hier aus dem Main-Roster von Raw und SmackDown. Das heißt ja auch, dass die langzeitverletzten Ruby Riott und Nia Jax hier zurückkehren könnten. Ruby Riott wäre ein nettes Comeback, sehe ich jetzt aber nicht, dass die einen riesengroßen Impact hatte. Nia Jax könnte ich mir so als Big-Show-Moment innerhalb des Rumble-Matches vorstellen. Ja, aber ansonsten, aber alle anderen, da bleibt nicht mehr so viel übrig, was da ist. Deswegen, mein Pick hier geht ja auf Shayna Baszler.
Ja, also, das ist sehr gut und das macht auch auf jeden Fall mehr Sinn als meine Idee, aber ich will jetzt deine Idee nicht klauen, deswegen sage ich Charlotte.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass sowohl Shayna Baszler als auch Charlotte
gewinnen.
Nee, genau, damit wir nochmal das Lambert-Match wie letztes Jahr haben.
Ja, genau.
Stimmt. Nee, also, klar, wir haben noch eine Sasha Banks irgendwo dazwischen.
Ja,
wäre auch noch eine Möglichkeit, aber auch das ist so der absolute Außenseiter für mich. Aber ich könnte es mir eben vorstellen, dass man Richtung WrestleMania halt eben die zwei großen Matches aufbaut. Und das ist für mich Becky gegen Shayna und dann, wenn Ronda Rousey zurückkehren sollte, Charlotte gegen Ronda.
Ja, okay, könnte auch sein. Obwohl ich lieber Becky gegen Ronda sehen würde, aber ja.
Ja, aber vielleicht braucht man ja noch so ein großes Damenmatch einfach für die Midcard oder sonst irgendwas. Und da ist natürlich eine Charlotte, eine Flair gegen Ronda Rousey. Da kann man schon was draus machen.
Das ist natürlich wahr.
Also das würde ich kaufen, sagen wir es mal so.
Ja, na klar, natürlich. Wieder schön so. Mit dem Helikopter reinfliegen, super.
Geht immer.
Ja, genau.
Wir brauchen einfach viel mehr Helikopter in Wrestling-Shows.
Auch einfach mal über dem Ring dann, auch über der Arena dann abspringen und dann mit dem Cape, was er hat, so runtergleiten. So wie Batman.
Warum auch nicht? Ja. Wie so ein Flughörnchen, meinst du?
Ja, genau.
Ja. Aber trotzdem, also der Damen-Rumble ist halt auch ganz merkwürdig aufgebaut dafür, dass es ja eigentlich so eine große Geschichte sein sollte. Fand der so gefühlt für mich sehr wenig statt.
Das ist wahr. Oder? Also auch, also gut, Lana und Liv Morgan werden wir sicherlich auch noch drin haben, ne?
Ja, hui, ja, dann aber.
Ja, dann aber.
Das ändert ja alles.
Wildcard. Nee, weil das fand ich so ein bisschen witzig, erbärmlich, nenne ich es jetzt mal, wo wir dann auch jetzt bei SmackDown diese Szene da hatten, wo dann Lacey Evans und Bayley nochmal in den Ring kamen und sich dann irgendwie noch mit Alexa Bliss, Nikki Cross und Dana Brooke, mit Sonya Deville und Mandy Rose geprügelt haben. Und Michael sagt so, ja, und so ist es auch am Sonntag, hier Rumble-mäßig. Und du bist so, ey, da sind gerade einfach nur 6 Frauen im Ring. Leute, also so.
Ja.
Das ist gerade echt nicht, also so, wir hatten bei NXT eine Battle Royale, da waren glaube ich 15 drin oder so.
Ja.
Das ist dann schon irgendwie traurig.
Ja, also generell hat man jetzt hier nicht die größte Aufmerksamkeit auf diesen Damen-Rumble gerichtet. Kann aber natürlich auch ganz spannend sein, um es jetzt nicht ganz so negativ zu sehen, weil es bedeutet, ja, wir können eigentlich da nur überrascht werden und vielleicht auch positiv überrascht werden.
Das stimmt. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich deine Shayna Baszler-Idee sehr gut finde.
Ich sehe das halt als eigentlich, also wenn man mal einen Plan gehabt hat, wäre das die logische Konsequenz daraus. Wenn die schon bei der Survivor Series Becky und Bayley besiegt, dann macht es doch irgendwo Sinn, dass sie dann quasi sagt, hier, ich will in den Rumble rein und es sind ja offensichtlich noch genug Plätze frei und ich will das zu WrestleMania, weil ich habe ja die amtierenden Champions schon besiegt, ich bin besser als die.
Das stimmt.
Finde ich konsequent. Genauso eine Ronda wäre genauso konsequent irgendwie, aber Shayna würde halt innerhalb der Geschichte noch ein bisschen logischer für mich wirken innerhalb der letzten Monate. Ronda wäre natürlich der größere Knall vielleicht, aber vielleicht packt man die auch einfach in andere große Fehde rein. Schauen wir mal. Finde ich auf jeden Fall beides recht spannend. So, wir haben gar nicht mehr so viele Matches, ne? Wir haben noch hier das Match um die Universal Championship zwischen dem Fiend und Daniel Bryan. Der Vertrag wurde mit Blut unterzeichnet zuletzt und es wird ein Strap-Match werden, Kai. Grundsätzlich, Stipulation, was sagst du dazu?
Ist witzig. Ich habe heute Morgen ja noch mit Maddie und mit meiner Freundin SmackDown geguckt. Und dann habe ich ihr dann noch erklärt, was ein Strap-Match ist. Und weil die halt das nicht wusste und gesagt so, ja, und wie ist das? Da meine ich, ja, also bis jetzt alle, die ich gesehen habe, die waren eigentlich scheiße.
Ja.
Und da meine ich so, okay, weil irgendwie habe ich mir davon jetzt doch was erwartet. Muss aber auch sagen, dass ja auch, was wir schon mal besprochen haben, der Fiend ja nie wrestlerisch so die guten Matches hat. Aber storytechnisch holt das einen immer ab oder holt es mich zumindest immer ab. Von daher muss ich jetzt hier nicht so ein geiles NXT-Classic-Match haben, was wir jetzt irgendwie bei Worlds Collide sehen werden, wo du sagst, okay, this is Wrestling, sondern ich glaube schon, dass dieses Strap-Match-Stipulation zum Fiend irgendwie passt und auch zum Daniel Bryan passt. Es ist da kein Gott weiß, wie geiles Five-Star-Wrestling-Match rauskommt, aber wieder was, wo man sagen kann, yo, das macht innerhalb der Story Sinn. Von daher gehe ich mit so einer Erwartung in das Match rein.
Ich bin erstmal gespannt, wie man das Strap-Match hier auslegen wird, weil es gibt ja verschiedene Regelvarianten irgendwo und ganz oft ist es ja so, dass ein Wrestler, um zu gewinnen, ja die vier Ecken abschlagen muss.
Ja, ich hoffe, die machen das einfach mit dem Pinfall, ne? Also ich hoffe jetzt nicht dieses dumme Ecken abklatschen, sondern hier ist, dass der Strap quasi hier nur dazu da ist zum Schlagen und damit keiner weglaufen kann. Weil dieses Ecken abklatschen, das ist einfach nur doof.
Weil, genau, das fände ich nämlich auch, weil das passt auch überhaupt nicht zu diesem Fiend-Charakter. Nee. Weil diese Stipulation ist per se schon künstlich. Und der Fiend-Charakter wurde ja auch als so übermächtig stark dargestellt. Ne? Nicht nur, dass er alles ausgehalten hat, sondern ja auch von der Physis her. Da wirkte dann der eher schmächtige Daniel Bryan natürlich dann noch viel unterlegener. Und das fände ich nicht so geil, sondern ich glaube einfach eher, dass man hier diesen Strap, diesen Ledergurt, den man ja dann hat, um die beiden da aneinander zu binden, dass man den viel mehr als Waffe einsetzen wird.
Ich glaube, da wird auch viel, ja, genau, das wollte ich gerade sagen, dass da noch viel gewürgt wird und sowas. Und
auch wenig, Schlagen natürlich
auch. Wie dieser SmackDown-Ausgabe, ne? Wenn man dann den Rücken von Daniel Bryan gesehen hat. Deswegen denke ich, dass es hier schon seinen Zweck erfüllen kann, dieses Strap-Match.
So, ich tue mich da schwer.
Also um diese Brutalität reinzubringen.
Ja, das schon. Aber ich tue mich da schwer mit, ob das auch wirklich was sein wird, was unterhält. Da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Also ich bin kein Freund von Strap-Match-Stipulation, weil du natürlich dadurch auch viel Dynamik irgendwie aus den Matches rausnehmen kannst. Die Wrestler sind immer einfach eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit, in den Aktionen, die sie zeigen müssen. Das kann funktionieren, aber ich glaube, man muss das hier vielleicht auch ein bisschen frei interpretieren, dass auch vielleicht dann mal hier und da mal der Strap abgenommen werden kann und dass man sich da frei bewegen kann, damit auch ein Matchfluss hier reinkommt. Generell, wie du richtig gesagt hast, die Fiend-Matches waren nie die großen Technik-Dinger bis jetzt, sondern waren eher Spektakel. Gegen Daniel Bryan hat Bray Wyatt in der Vergangenheit sehr, sehr gute Matches gezeigt, muss man sagen. Auch bei einem Rumble vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, was war, 2014, 2015 müsste das gewesen sein, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Da gab es starke Matches zwischen den beiden, also die beiden haben die Chemie zusammen. Ja, es wird ein Story-Match werden, glaube ich, und es wird auf jeden Fall ein hart geführtes Match werden und ich denke auch, dass ein Daniel Bryan hier ja einen Großteil der Arbeit quasi machen muss und der wird sehr, sehr viel einstecken. Also ja. Ein Strap-Match, ich habe mal mit Carsten Beck damals drüber gesprochen, der auch Strap-Matches bestritten hat und er hat gesagt, das ist eine Matchart, die macht auch keinen Spaß. Also andere Dinge machen deutlich mehr Spaß, als wenn einem der Gegner da mit dem Gürtel über den Rücken dreschen darf und da merkst du auch noch diverse Tage danach, dass du dieses Match bestritten hast. Das war übrigens 2014 mit Bray Wyatt gegen Daniel Bryan.
Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich finde, dass ein Daniel Bryan ein sehr, sehr guter Gegner für den Fiend ist. Weil ich finde, dass ein Daniel Bryan sehr glaubwürdig irgendwie schauspielern kann oder seine Rollen annehmen kann. Das mag ich. Also das macht ja auch viel natürlicher als zum Beispiel Rollins oder sowas.
Auch gerade dieser Story-Twist jetzt mit dem Yes-Movement, finde ich, hat auch dem Fiend und der Fehde auch nochmal ganz gut getan. Und diese Einbindung mit Kane fand ich übrigens auch recht nett. Das hat für mich auch ganz gut funktioniert. Daniel Bryan, der auch hier mal gezeigt hat, so er ist nicht nur der Depp, der sich hier überrumpeln lässt, sondern er ist auch durchaus jemand, der vielleicht ein Gegenmittel gegen den Fiend hat und der Freunde hat, die ihn unterstützen und nicht nur das Yes-Movement. ich fand die Fehde bis jetzt ordentlich, sagen wir es mal so. Ich
ja.
weiß aber noch nicht genau, was bei dem Match rauskommen wird. Wie bei allen Fiend-Matches eigentlich. Da weiß man nie genau, was dabei rauskommt. Möglich wäre hier beispielsweise auch ein Eingreifen von Kane. Er soll ja, also Glenn Jacobs soll ja in der Gegend sein und er wäre sowohl natürlich ein Kandidat für den Rumble, als auch jemand, der hier eingreifen könnte, oder?
Das stimmt. Also das ist passt. Also Strap-Match ist ja eh No-DQ, von daher dürfte es interessant werden. Nur ich weiß nicht, wie man einen Kane-Eingriff in das Match packen kann. Also, weil, um mal vorwegzunehmen, für mich muss oder ich will, dass ein Bray Wyatt hier gewinnt. Ja. Ich will nicht, dass ein Daniel Bryan gewinnt. Und deswegen weiß ich gerade nicht, wie man in das Match noch einen Kane-Eingriff reinpackt.
Das ist halt das Ding, ne?
Ja, also.
Wüsste ich jetzt spontan auch nicht.
Weil
ich habe gedacht, spiel dir einfach mal den Ball zu, vielleicht hat der Kai irgendwelche kreativen Ausbrüche hier.
Ja, weil macht einfach ein bisschen so, setzt sich da irgendwie an so einen Tisch und macht so ein paar Bürgermeister-Sachen, unterschreibt irgendwas und geht dann halt wieder.
Ja, also das genau.
ist sein Ding, einfach auch mal die Arbeit mit zur Arbeit nehmen.
Warum auch nicht? Ja, mal gucken, wie das hier ausgeht. Ich glaube auch, dass ein Fiend hier gewinnen wird. Ich meine, der ist schon auf allen Plakaten schon sehr dominant vertreten hier für WrestleMania. Und ich glaube, dass das eine Figur sein wird, die werden wir dann auch als Champion bei WrestleMania sehen. Und Daniel Bryan hat bis jetzt gesagt, er ist hier unbreakable und er ist jemand, der dem Fiend Paroli bieten kann quasi. Da bin ich auch gespannt, weil ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das hier das Match sein wird, was dann auch eine weitere Charakterentwicklung für Daniel Bryan einläuten wird. Ja, weil das jetzt ja nochmal eine Stufe härter ist, als das, was er bis jetzt gegen den Fiend bestritten hat, durch diese Strap-Match-Stipulation.
Genau. Und wir wissen ja alle, dass Daniel Bryan ein sehr kranker Motherfucker ist. Wenn du dir mal so, also wenn man sich so auch seine Ring of Honor-Sachen anguckt und sowas. Also, der Typ hat auch, glaube ich, schon ein bisschen Bock auf Schmerzen.
Ja, ich glaube, er ist vor allem jemand, der da weiß, wie weit er gehen muss, dass die Zuschauer wirklich da auch mit dabei sind. Und er ist bereit, da auch zu leiden, sagen wir es einfach so. Ja, und diese Strap-Match-Stipulation ist, glaube ich, auch prädestiniert dafür, dass ein Daniel Bryan hier leidet, aber dann auch immer wieder das Comeback natürlich feiern kann. Ne? Also, ja, dass er da auch dann zurückschlagen kann und zurückwirken kann. Spektakulär kann das werden, also spektakulär im brutalen Sinne kann das werden, aber es wird nicht wrestlerisch herausragend werden. Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja. Rotes Licht?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich glaube auch.
Glaubst du, wir kriegen wieder so ein Feuerwerksding mit dazu? Also Fiend hat ja auch gerne mal dann irgendwie hier Explosionen oder sonst irgendwas mit dabei.
Mal gucken. Also vielleicht irgendwelche Michael Bay Special Effects. Vielleicht packt er was aus. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen.
Aber wir sind uns da auch einig, der Fiend wird das hier machen, oder?
Ja, also ich hoffe, ich wünsche es mir.
Sehr gut. Ja, dann haben wir nur noch ein Match vor der Brust. Und das ist natürlich der Royal Rumble der Herren, ne?
Ja, es ist halt das Match, ne? Es ist ich muss sagen, um mal direkt irgendwie vielleicht mit was Negativem zu starten, ich finde es schade, dass jetzt schon wieder 27 Leute angekündigt sind. Mhm. Weil dann ist man immer so, ja gut, wir sind jetzt die letzten drei. Und dann sagt man jetzt, ja gut, ein Kane Velasquez ist noch dabei. Ja, sind es noch zwei Surprise-Entrances. Hm, ja, ist einer von NXT? Ist es doch Edge? Ist es doch CM Punk? Also, das sind so, ich sag's jedes Jahr, ich mag's nicht, wenn so viele Namen schon bekannt sind. So, gib mir 15 und dann ist gut. Weil dann weiß ich nicht, wie viele Überraschungen drin sind. Dann können auch nur zwei Überraschungen drin sein, aber dann weiß ich es nicht.
Ja, und vor allem, es sind ja hier auch wirklich einfach so viele Namen angekündigt, von denen du eh nicht weißt, dass die es nicht gewinnen werden.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also ich glaube mal, die, also was mit am meisten interessant sein wird, ist natürlich, wer ist Nummer 2? Also weil wir wissen ja, Lesnar kommt als Erster rein, und dann ist die Frage, wer wird als erstes Lesnar gegenübertreten? Also klar, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass dann irgendwie als Nummer 2 irgend so ein Hyopai rauskommt und dann direkt wieder rausfliegt und sagt so, hahaha, witzig für einen Gag oder so, ne? So ein, ja. Vielleicht wirklich so eine Art Truth oder irgendwie sowas in der Art. Oder die hat irgend so eine Lachnummer, vielleicht auch ein Ricochet, der dann trotzdem irgendwie abgefertigt wird. Und dann ist die Nummer 3 besonders. Aber die Frage ist, wer wird das 1-gegen-1 mit Lesnar bekommen?
Es ist ja ohnehin, dieser Aufbau des Rumbles ist ja ein bisschen merkwürdig. Ne? Also zum einen, also als erstes wurde ja Roman Reigns für den Rumble angekündigt. Der war ja der Erste, der gesagt hat, hier, ich bin dabei. Und dann kurz darauf folgte ja dann eben dieses Announcement von einem gewissen Brock Lesnar, dass er hier, weil es ja keine Herausforderer gibt, dass er dann eben als Nummer 1 in den Rumble starten würde als Champion, aber auch gleichzeitig ja nicht seinen Titel aufs Spiel setzt.
Nö, warum? Aber ist ja nicht doof, ne?
Ja, eben. Ja,
ein schlauer Typ.
Ja. Läuft doch. Ja, das ist ja so ein Ding, was ungewöhnlich ist und was für mich auch echt ein Problem ist, weil ich finde, einen Rumble aufzubauen mit einem negativen Voraspekt, also im Endeffekt geht es ja darum, wir erwarten ja alle nur darauf, wer schmeißt Brock Lesnar raus?
Ja.
Und das finde ich komisch. Also man hat kein emotionales Investment in einem positiven Sinne. So nach dem Motto, wer ist denn der Favorit, das Ding gewinnen wird? Sondern es geht darum, dass du dich darauf fokussierst, wer ist denn der eine, der diesen nervigen Typen da rausschmeißen kann. Und das finde ich extrem problematisch beim Booking. Und auch innerhalb der Geschichte und innerhalb des Aufbaus des Rumbles habe ich keinen klaren Favoriten rauskristallisieren können. Und ich habe auch bei ganz vielen nicht das Gefühl gehabt, dass sie wirklich unbedingt an diesem Rumble teilnehmen wollen. Also, dass sie dieses Ding unbedingt gewinnen wollen.
Ich muss aber, also, ich mag aber diese Intention der Wrestler dahinter zu sagen, ich will der sein, der Lesnar rausschmeißt. Also, weil das gibt dem ganzen Ding nochmal eine andere Dynamik. Weil es ist nicht nur dieses, ich will nicht nur bis als Letzter drin sein, sondern ich will auch Lesnar rausschmeißen, das gibt ihm nochmal so ein bisschen eine andere Zielscheibe. Ja. Oder vielleicht denkst, wer weiß, wer sich gegen Lesnar verbündet oder sowas, oder wer den rausschmeißt, also ich finde, das gibt dir halt auch so ein bisschen mal einen anderen Ansatz, einen Rumble zu booken und auch als Fan zu erleben. Jetzt ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber also das werde ich wirklich dann erst am Sonntagnacht beziehungsweise Montag sehen, aber Stand jetzt muss ich sagen, ich bin trotzdem irgendwie erstmal gespannt drauf, wie man die Sache angeht. Weil ich war selten so auf den Anfang eines Rumbles gespannt. Weil es geht doch jetzt wirklich darum, wer ist es? Also wer ist Nummer 2? Wer wird die ersten 90 Sekunden mit Lesnar überleben? Um es jetzt mal so ganz drastisch zu formulieren.
Oder auch nicht.
Ja, genau, oder auch nicht. Aber dann wird es ja der Nächste sein, der dann die ersten 90 Sekunden überleben muss. So, es wird jetzt ja nicht rein raus, weil, also wird jetzt ja nicht Lesnar, wird jetzt ja nicht 29 Leute rausschmeißen und sagen, so, tschüss, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt der Fiend. Und das mag ich irgendwie, weil das Rumble-Match direkt mit einer ganz anderen Spannung startet als sonst irgendwie.
Das stimmt. Aber ich bin da irgendwie kein Freund von. Also ich bin da kein Freund von, dass man das Rumble-Match quasi als Bühne benutzt, um diesen einen so darzustellen. Das stört mich so ein bisschen. Ich will viele haben, die quasi sich darum prügeln. Es geht ja nicht nur um Lesnar. Also es ist ja nicht automatisch so, dass Lesnar hier die Instanz ist, die man besiegen muss, um den Rumble zu besiegen, sondern es geht ja um den Rumble an sich. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, das degradiert so ein bisschen das Match für sich, dass man es als Storyline so vielleicht probieren kann. Wir hatten es ja auch schon mal mit Roman Reigns, der hier seinen Titel verteidigen musste und gegen alle und so. Ja, aber das hat mir auch nicht besonders gut gefallen, sondern ich möchte dann eher diese Konfrontation haben von vielen Wrestlern, die sagen, hier, ich will das Ding gewinnen und das ist mir wichtig, ich will zu WrestleMania. Und jetzt hier hat man eben diesen Fokus speziell auf den Brock Lesnar. Und das weiß ich nicht, ob das dem Rumble-Match so gut tut. Aber muss man dann sehen. Ja. Also ich geh da eher so ein bisschen zurückhaltender dran. Ich weiß, dass du bist jetzt da ein bisschen positiver, ich bin ein bisschen negativer. Wahrscheinlich ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte.
Ja.
Fakt ist aber, man macht sich natürlich hier auch ein bisschen einfach, weil es wird ja wahrscheinlich dann so sein, der Brock Lesnar rausschmeißt, wird dann auch aller Wahrscheinlichkeit nach der Herausforderer auf den Titel werden, oder?
Ja.
Oder zumindest mit dabei. Also, wir können ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen durchspinnen, mal angenommen, ein Roman Reigns schmeißt Brock Lesnar raus und dann aber am Ende gewinnt vielleicht jemand anders. Vielleicht ein Edge oder vielleicht ein CM Punk, wenn er zurückkommen sollte oder sonst irgendwas.
Was heißt hier vielleicht?
Aber du weißt, was ich meine. Dann haben wir halt der eine, der sagen kann, hey, ich habe den Champion rausgeworfen. Ich habe den rausgeworfen, der vielleicht hier der größte Berg gewesen ist. Ich habe genauso Anspruch auf den Titel, auch wenn du vielleicht den Rumble gewonnen hast. Aber ich habe ja eigentlich einen Hauptteil der Arbeit gemacht. Glaubst du, man könnte ja vielleicht auch im Triple Threat zusteuern?
Aber ist ja also, du kannst also einfach sagen, ich fordere den Fiend raus, ne? Also, du musst ja nicht Lesnar rausfordern, wenn du den Rumble gewinnst. Das ist ja egal.
Ja, aber, ne?
Also, aber das ist ja eigentlich nicht verkehrt, weil du schlägst ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Also wenn man es jetzt so macht, wie du gesagt hättest, dann hättest du ja in einem Match schon dir zwei gute Matches für Mania gebuckt. Was jetzt nicht doof ist, oder?
Ja.
Es ist halt besser, als wieder irgendwie zu sagen, so, ja, wir machen jetzt Elimination Chamber Match, aber Lesnar verteidigt eh nicht, deswegen ist es ein Number One Contender Match. Also dann, warum nicht so?
Es ist ein bisschen, es ist, finde ich, dieses Mal ein bisschen schwierig, ja, da so eine klare Linie zu bucken. Wir haben natürlich auch die Variante, was ist denn, wenn Brock Lesnar das Ding hier einfach gewinnt? Von Start to Finish, er macht nochmal Geschichte und holt hier einfach den Rumble-Sieg. Was passiert denn dann?
Ja, dann bin ich auf jeden Fall sehr enttäuscht und auch ein bisschen traurig, vielleicht sauer. Nee, das möchte ich einfach auch nicht. Also, das wäre nicht toll. Das wäre gar nicht toll.
Ja, aber weil dann wäre ja ein Brock Lesnar auf so einem hohen Podest eigentlich, dass du ihn da kaum noch runterkriegst.
Ja, er wird ja vom Fiend umgerotzt. Sag, hallo? Mandible Claw und dann ist aber Essig hier mit dem Herrn Lesnar.
Das ist ja auch so eine Variante. Glaubst du, dass wir hier Champion auf Champion treffen sehen werden?
Ich hoffe nicht. Also, okay. Also oder wenn du es machst, dann soll Lesnar von Fiend platt gemacht werden. Aber dann hast du halt den Fiend auf so einem unnormal hohen Podest. Das ist nie gut, einen so mega übermächtig zu haben, weil er irgendwann verlieren muss. Das ist für den Moment ganz cool, aber auf lange Sicht ist es immer doof.
Also wir haben jetzt die großen Favoriten hier mit Roman Reigns. Ist, glaube ich, so der Number-One-Pick irgendwie für die meisten, das zu sagen. Haben wir auch schon diverse Mal im Podcast drüber gesprochen. Wie da auch der Weg aussehen könnte, muss man dann eben abwarten, ob er dann irgendwann in der Mitte kommt. Vielleicht auch, dass die beiden starten als Nummer 1 und 2. Auch durchaus möglich. Und sich quasi so lange aufeinander eindreschen, bis dann am Ende irgendwie einen den anderen eliminiert, oder?
Und dann wird der andere, also so zum Beispiel, also jetzt um kurz dabei zu bleiben noch, dann schmeißt irgendwie ein Roman Lesnar raus, Lesnar sagt so, nicht Kollege, geht rein, haut den um und schmeißt den auch raus oder so, wo wir es auch schon mehrfach hatten.
Genau.
Ne?
Ja, auch möglich. Wie siehst du Chancen hier auf mögliche Comebacks? Wir haben eine Edge beispielsweise in der Runde gehabt, wir haben CM Punk gehabt. Es gab sogar mal Gerüchte, dass der Undertaker da wieder irgendwie mitmischen könnte, dass der nochmal dabei sein könnte. Was hältst du auch von so jemandem wie Goldberg? Und Cain Velasquez hat sich ja quasi schon angekündigt. Und was ist eigentlich mit Leuten von NXT und NXT UK? Walter hat gesagt, er wäre gern die Nummer 2.
Ich hätte als Nummer 2, um deine letzte Frage zuerst zu beantworten, hätte ich am liebsten Matt Riddle. Okay. Weil ich es irgendwie sehr geil finden würde. Weil ich finde, das passt irgendwie auch mit, also klar, jeder will Brock Lesnar, ne? Auch No Way Jose hat gesagt, er will Brock Lesnar, möchte ich weniger sehen. und ich möchte auch nichts an der letzten 3 Spots an No Way Jose geht, unabhängig davon. Comebacks, ne? Das ist so ein bisschen, also das Edge-Thema ist, glaube ich, wieder das, was wir schon 1000 Mal hatten, wo man sagt, so an sich, jetzt unabhängig von allen Sachen, es wäre trotzdem geil, ein Edge zu sehen. Ne, weil es ist halt einfach Edge und so, wir alle lieben Edge und von daher wäre es einfach toll, sagst du, wenn dieses You Think You Know Me kommt und alle rasten aus und natürlich würde ich auch ausrasten. Aber es ist wieder dieses Herz gegen Kopf, wo du dann denkst, ja, aber eigentlich ist es nicht gut. So, der ist retired und das hatte auch einen Grund und jetzt bitte mach dir nicht noch mehr kaputt, du bist Vater, du hast eine Frau, lass den lieben Gott einen guten Mann sein und komm, so genieß deinen Ruhestand, du hast genug für uns gemacht, wenn man so an deine Mick Foley-Matches denkt. Klar, CM Punk wäre also das ultimative Nonplusultra, ne? Aber daran glaube ich nicht, weil ich daran einfach nicht mehr glaube. Ich habe meinen Glauben verloren. obwohl es natürlich sehr schön wäre und ich auch ein bisschen daran glaube, weil ich daran glauben will, um mich nicht selber zu belügen. Aber das ist schon sehr unwahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind. Ein Undertaker, ja, ist ja irgendwie das Gleiche, ne? Es ist immer cool, Undertaker zu sehen, so wenn dieser Gong angeht und das Licht dabei dann ausgeht. Das ist halt immer krass, aber wir alle wissen auch, ja, der Mann ist jetzt schon ein bisschen alt und weiß ich nicht. Also klar, ich glaube sogar, dass ein Undertaker gegen Fiend-Match funktionieren würde irgendwie, weil es kein gutes Wrestling-Match sein müsste, sondern über Storytelling, Mindgames und sowas komplett erzählt werden kann. Aber dazu braucht ein Undertaker keinen Rumble-Sieg. Cain Velasquez könnte ich mir auch als Nummer 2 vorstellen, sogar relativ gut als Nummer 2 vorstellen, obwohl das für mich persönlich sehr krass antiklimatisch wäre, wenn ich ehrlich bin. Und Goldberg mag ich einfach nicht.
Ja, also Goldberg sehe ich auch sehr weit weg, muss ich sagen. Undertaker kann ich kann mir ganz viele Comebacks irgendwie nicht vorstellen. Also Edge, er hat es ja dementiert inzwischen, ja, aber
klar, das
heißt ja nichts, ne? Also von daher, warten wir mal ab. Also Edge halte ich von den Allstars noch am wahrscheinlichsten.
Aber wie stehst du zum Thema Edge?
Genauso wie du eigentlich. Okay. Also ich sehe jetzt auch diese, also Edge ist ja auch inzwischen 46. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Der ist nicht mehr der Allerjüngste irgendwo, hat schon seine Karriere hinter sich. weiß ich nicht. Ich weiß nicht, welcher, also er scheint ja in einer guten körperlichen Form wieder zu sein, aber ich weiß nicht, ob er da sich das nochmal antun muss und dann auch wieder so mit weniger Schedule und so. Weiß ich nicht. Fände ich aber eine relativ frische Paarung auf jeden Fall. Also Edge auch gegen Brock Lesnar fände ich eine interessante, frische Paarung. Ich glaube, die hatten wir nur bei einer England-Tour bei Rebellion 2-2. Fände ich spannend insofern. Goldberg sehe ich nicht wirklich, könnte ich mir aber durchaus vorstellen, allein um diesen Moment nochmal zu haben, wenn man einen Brock Lesnar pushen möchte hier als unüberwindbare Maschine, dann kann man natürlich auch so ein bisschen seine Vergangenheit gehen und da war Goldberg jemand, der hatte den Schlüssel quasi, Kane Velasquez hat zumindest die Chance gehabt, irgendwie so ein paar Knöpfe zu drücken bei ihm und auch ein Undertaker hat natürlich noch eine offene Rechnung eigentlich mit dem, ne? Also das wären so, wenn man diesen extremen Brock Lesnar Fokus auf den Undertaker, auf den Rumble legen möchte, dann müsste man eigentlich so ein paar Rückgriffe machen, um das nochmal zu unterstreichen. Möchte ich das? Schwierig. Frage ist auch, siehst du noch jemand anders innerhalb des Rumbles abseits von Roman Reigns, der hier vielleicht eine große Rolle spielen könnte? Also ich höre da immer wieder den Namen Drew McIntyre beispielsweise, als jemand, der jetzt zuletzt ja auch stark aufgebaut worden ist im Programm mit AJ Styles und Randy Orton beispielsweise. Was ist eigentlich mit Leuten wie einem Seth Rollins und Kevin Owens? Seth Rollins hatte offensichtlich ja auch den Key zu Brock Lesnars Herzen, wollte ich gerade sagen, aber den Key zu Brock Lesnar auf jeden Fall, um ihn zu besiegen.
Ja, also was ich hier auch nicht verstehe, warum jetzt zum Beispiel auch AOP nicht im Rumble sind. So, das wäre ja ganz schön praktisch für einen Rollins.
Das stimmt.
Ja, aber ich glaube, der kann da sein Ding machen mit der Gruppierung, die er jetzt aufgebaut hat. Dafür braucht er keinen Rumble-Sieg. Ich weiß jetzt gar nicht. Also kann sein, dass wir vielleicht so einen Moment bekommen zwischen Rollins und Lesnar, aber ich brauche da jetzt auch keine große Storyline wieder, weil das Kapitel ist irgendwie abgeschlossen für mich. So, weil es war irgendwie so der Face Rollins, der das Gute wollte für Monday Night Raw und jetzt sagt er, nö, komm, das ist mir jetzt auch egal geworden. Ja, ich glaube, also auch so ein Joe und ein Owens, das sind so diese Namen, wo du sagst, yo, die sind gut, aber die werden das dann doch nicht gewinnen. Und ich sag, wie es ist, ich finde Drew McIntyre einfach viel zu langweilig. Also, das ist, der hat einen krassen Look und der sieht irgendwie aus wie ein verdammter Superstar. Und der kann auch irgendwie gut kämpfen, aber der gibt mir absolut gar nichts, wenn ich mir seine Matches oder Promos angucke. Das berührt mich in keiner Art und Weise.
Ich find's halt geil. Also ich meine, den könntest du halt nochmal aufbauen mit so einem Sieg. Wir sprechen ja immer darüber, warum gibt man nicht einem Upcoming Star irgendwie hier so diesen Sieg und diese Chance quasi. Das wäre eine Möglichkeit. Also zum Beispiel Aleister Black sehe ich noch nicht in der Position, hier diese Rolle einzunehmen, aber Drew McIntyre dann schon eher. Samoa Joe glaube ich nicht dran, der ist einfach schon ein bisschen zu alt. Ich glaube, dass Kevin Owens seinen Moment haben wird hier innerhalb des Rumbles, aber ich glaube auch, dass der das Ding nicht gewinnen wird. Also nach Roman Reigns halte ich wirklich einen Drew McIntyre hier als einen möglichen Kandidaten. Aber ansonsten auch Leute wie jetzt, keine Ahnung, also die New Day haben wir ja noch mit drin, wir haben noch Mann, wir haben noch Miss und Morrison hier irgendwo drin. Das ist alles für mich nur Füllmaterial. Und gerade Kofi und Morrison sind ja dann auch wieder die Kandidaten, die dann wieder hier ihre spektakulären Aktionen ausfahren
können. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt haben wir nicht mehr nur noch Kofi, der ja die Sachen gemacht hat, sondern Morrison war ja auch immer gut für geile Rettungsaktionen. Da bin ich auch gespannt drauf, was die beiden so aus dem Hut zaubern werden. Weil man ja auch so irgendwann, wenn man jetzt so in den letzten Jahren gesagt hat, eigentlich hat Kofi schon gefühlt alles durch. Und jetzt hast du noch mal zwei Typen, die eine geile Rettungsaktion zeigen wollen. Also da bin ich mal gespannt drauf. Wir beide haben euch drüber geredet. Du hast bestimmt schon im Podcast irgendwo drüber geredet. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass John Morrison wieder da ist. Also ich mag es irgendwie, den zu sehen. Und ich finde es auch schön, dass es so ein altes Theme hat. Eine Sache, von der Jeff Hardy und Shelton Benjamin nur träumen können.
Das stimmt. Ich finde es auch schön, dass er wieder da ist. Ich fand das Comeback ja so ein bisschen zurückhalten, was man aber, glaube ich, auch deswegen gemacht hat, weil er einfach als Heel zurückgekommen ist. Ich glaube, wenn er als Face zurückgekommen wäre, hätte man das anders präsentiert. So fand ich es in Ordnung. Und ich mag aber auch diesen Rückbezug jetzt wieder mit, dass er wieder sich mit The Miz zusammentut. Da hat man gleich wieder so eine stärkere Gruppierung, ein Tag-Team irgendwo, was homogen in sich wirkt.
Und auch wieder so ein bisschen den Fiend-Faktor, ne?
Ja, genau.
Dass The Miz eben nach der Niederlage gegen The Fiend zu seinem alten Ich zurückkehrt.
Ja.
Was ich auch wieder sehr schön finde. Übrigens, ich weiß gar nicht, weil ich ja natürlich nicht so wie du so super viele Sachen verfolge. Ich mag diese, also weil für mich ist es die neue Art des Starship Pain, dass er irgendwie nicht mehr sich am Seil festhält, sondern jetzt da auf dem mittleren Seil steht und irgendwie hochspringt und das quasi ohne Hände macht. Der Typ ist einfach krank mit seinen irgendwie über 40 Jahren.
Ja, das stimmt. das stimmt. Und er liefert ja auch echt immer noch ab. Und deswegen ist er auch eine gute Verpflichtung einfach, die man jetzt hier in die Midcard, Upper Midcard irgendwie da setzen kann. Und ist einfach eine gute Ergänzung für das gesamte Roster. Bin ja. ich komplett bei dir. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer gewinnt denn das Ding jetzt hier, deiner Meinung nach?
Roman Reigns. Also im Herzen dann doch irgendwie lieber CM Punk oder Edge, wenn ich ehrlich bin und jetzt wirklich nur vom Herzen ausgehe und den Kopf komplett ausgeschalten lasse. Aber du hast mir dann doch zu sehr Angst gemacht mit der Roman Reigns-Aussage.
Ich bin der Fiend von Headlock.
Ja, wirklich, ey. Ich will es auch immer, jetzt fange ich auch wieder an, YouTube-Videos zu machen.
Wird Zeit, die Bravo-Reviews müssen zurückkommen.
Und auch, ich gehe jetzt auch wieder zu meinem alten Ich zurück. Sag wieder ganz viele Schimpfworte, du musst mich wieder erziehen, ich benehme mich daneben.
Ja, genau. Ich tippe auch auf Roman Reigns. Also das ist ja nach wie vor mein Number One Pick gewesen und ich glaube, dass wir Reigns gegen den Fiend bei WrestleMania kriegen und dass sich Brock Lesnar irgendwie einen Gegner quasi im Elimination Chamber suchen wird. Also suchen wird im Sinne von, er steht draußen und anderen kämpfen.
Ja.
So, das glaube ich. Aber ich halte es auch inzwischen nicht mehr für unwahrscheinlich, dass Brock Lesnar das ganze Ding gewinnt.
Ja, also Champion gegen Champion ist einfach immer doof.
Heißt ja nicht. Also er kann ja auch einfach dann sagen, hier, nee, wir brauchen noch eine krassere Sache als den Rumble. Wir machen den Elimination Chamber, um meinen Titel-Herausforderer irgendwie rauszufinden.
Boah, dann würdest du aber den Rumble so unnormal entwerten, ne?
Ja.
Kannst du ihn auch direkt an Saudi-Arabien verkaufen.
Wer weiß, vielleicht Elimination Chamber Saudi-Arabien. Wir haben ja noch, WrestleMania soll doch noch jetzt der noch mal nach Saudi-Arabien gehen, oder?
Ja, ist auch dann wieder bigger als Mania.
Ja, natürlich, ist alles bigger als Mania.
Mania ist dann die aufgewärmte Saudi-Card.
Genau. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass hier eventuell sogar ein Brock Lesnar das Ding holen könnte, aber mein Number-One-Pick ist ganz langweilig Roman Reigns. Ist halt so. Haben aber jetzt, glaube ich, auch ganz gut hier so ein bisschen die Seiten beleuchtet, in welche Richtung das hier überall gehen kann und wer der Favoriten und Außenseiter sind insofern. Kann ich aber da einfach nur sagen, Leute, habt Spaß an dem Rumble, weil Rumble ist immer was Besonderes und ich hoffe auch, dass wir hier wieder die entsprechenden Überraschungen haben und die entsprechenden Geschichten auch innerhalb des Rumbles. Die sind mir da auch echt wichtig. Wir haben übrigens gleich über Braun Strowman geredet.
Fällt mir gerade so ein. Stimmt, ja, der ist halt einfach nur da, um Braun Strowman zu sein, ne?
Ja, oder er ist einfach da, um gegen Shinsuke Nakamura kurz zu kämpfen und dann schmeißt ihn Brock Lesnar raus.
Ja, also der wird reinkommen, ein bisschen Rampage machen, vielleicht 3-4 Leute rausschmeißen und den Ring ein bisschen aufzuräumen und dann rausfliegen.
Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ja, ich bin gespannt, was da auf uns wartet und auf euch wartet hier auf jeden Fall dann noch die Worlds Collide Review, die wir hier machen. Auf euch wartet die Review zum Rumble. Nächste Woche gibt's Head-to-Head bei Patreon und Steady. Wir haben das nächste Goal geknackt, um jetzt hier mal wieder so zum offiziellen Teil überzugehen. Deswegen gibt's auch in der kommenden Woche dann noch ein wunderbares Gewinnspiel dann auf Patreon und Steady. Das war nämlich eins der Ziele, die wir erreichen wollten. Wir wollten da ja die 165 Follower knacken. Die haben wir jetzt geschafft. Ich sage Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns da folgt und der uns da zuhört und Spaß an unserem Programm hat. Ich glaube, auch zuletzt haben das Watch-Along und das Magazin waren, glaube ich, auch echt gute Ergänzungen, die wir da mit reingeschmissen haben nochmal. Also es lohnt sich derzeit so viel wie nie, nochmal bei uns einzusteigen auf den Supporter-Kanälen. Also schaut da gerne vorbei. Ja, Kai, und hast du noch Wünsche für den Rumble, für die Leute da draußen?
Nicht so viel trinken.
Das sagst gerade du.
Ja, deswegen gucke ich den auch nicht live. Deswegen gucke ich den am Montagmorgen.
Ich erinnere mich noch an so ein Trinkspiel, was du mal eingeführt hast, was keiner verstanden hat.
Was unnötig kompliziert war. Deswegen ist mein neues Trinkspiel einfach, entgegen meiner Anweisung an euch gerade, ist mein Trinkspiel einfach generell sehr viel trinken.
Einfach bei jedem, der reinkommt, einen Schnaps trinken.
Immer wenn was passiert, was trinken.
Jede Eliminierung. Ja. Und jede Überraschung und jeden neuen Kandidaten, der reinkommt.
Und jeder Finisher auch.
Aber auch bei den Damen dann, ne? Also dann hast du aber auch nicht was zu tun.
Ja. Nee, aber deswegen, also ich kann mich nur dein Wort anschließen. Habt Spaß mit dem Rumble. Denn der Rumble ist wie Malle nur einmal im Jahr.
Genau. Und Worlds Collide auch schauen, weil das wird auch super. Insofern kann ich da wieder nur sagen, habt ein schönes Rumble-Wochenende, genießt Worlds Collide und wir hören uns dann auch schon morgen zur Review von Worlds Collide, also jede Menge Podcast-Stuff hier auch. Ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Kai und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.